Heute habe ich mal wieder den Raik Garve hier und ich freue mich sehr darüber. Und er möchte über die größte Macht im Universum sprechen. Außerirdische. Dunkelkräfte. Ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich es. Und umso mehr freue ich mich auf dieses Gespräch über die größte Macht im Universum und heiße euch herzlich willkommen. Und jetzt geht's los. Raik, die größte Macht im Universum.
Ja.
Ist es die Zerstörung?
Könnte man in Anbetracht der Krisenzeiten vermeintlich denken.
Ja.
Ist es aber nicht.
Es ist
etwas anderes.
Etwas anderes?
Ja.
Ja. Und dieses andere möchtest du uns näher bringen?
Sehr gerne.
Ja, bitte doch.
Ja. Ich würde zum Einstieg ins Thema gerne etwas vorlesen von Albert Einstein. Und zwar einen Brief, den er an seine Tochter geschrieben hat.
Den kannst du?
Nein, nur ein Auszug davon.
Okay.
Und weil in diesem kurzen Ausschnitt kommt genau das zum Ausdruck, worum es heute gehen soll.
Okay.
Als ich die Relativitätstheorie vorstellte, haben mich nur sehr wenige Menschen verstanden. Und was ich dir nun enthüllen werde, um es der Menschheit mitzuteilen, wird ebenso auf Missverständnisse und Vorurteile in der Welt stoßen. Ich bitte dich, meine Briefe so lange wie nötig zu beschützen, bis die Gesellschaft fortgeschritten genug ist, um das, was ich dir als nächstes erklären werde, zu akzeptieren. Es gibt eine extrem mächtige Kraft, für die die Wissenschaft bis jetzt keine formelle Erklärung gefunden hat. Es ist eine Kraft, die alle anderen beinhaltet und regelt und die sich hinter jedem im Universum wirkenden Phänomen verbirgt und noch nicht von uns identifiziert wurde. Diese universelle Kraft ist die Liebe. Als die Wissenschaftler nach einer einheitlichen Theorie des Universums suchten, vergaßen sie die unsichtbare und mächtigste aller Kräfte. Liebe ist Licht, das diejenigen, die sie geben und empfangen, erleuchtet. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Menschen dazu bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Die Liebe entfaltet und offenbart. Durch die Liebe lebt und stirbt man. Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. Diese Kraft erklärt alles und gibt dem Leben einen Sinn. Dies ist die Variable, die wir zu lange ignoriert haben. Vielleicht, weil wir vor der Liebe Angst haben. Weil sie die einzige Macht im Universum ist, die der Mensch nicht gelernt hat, nach seinem Willen zu steuern. Nach dem Scheitern der Menschheit in der Nutzung und Kontrolle der anderen Kräfte des Universums, die sich gegen uns gewendet haben, ist es unerlässlich, dass wir uns von einer anderen Art von Energie ernähren. Wenn wir wollen, dass unsere Art überleben soll, wenn wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und alle fühlenden Wesen, die sie bewohnen, retten wollen, ist die Liebe die einzige und die letzte Antwort. Vielleicht sind wir noch nicht bereit, eine Liebesbombe zu bauen. Ein Artefakt, das mächtig genug ist, all den Hass, die Selbstsucht und Gier, die den Planeten plagen, zu zerstören. Allerdings trägt jeder Einzelne in sich einen kleinen, aber kraftvollen Liebesgenerator, dessen Energie darauf wartet, befreit zu werden. Wenn wir es lernen, diese universelle Energie zu geben und zu empfangen, werden wir herausfinden, dass die Liebe alles überwindet, alles transzendiert und alles kann. Denn die Liebe ist die Quintessenz des Lebens. Albert Einstein.
Das Amen des Universums, würde Novalis sagen.
Ja, also das hat Albert Einstein in
einem Brief. Traut man ihm gar nicht zu.
Tja.
Okay. Ja. Ja, sehr spannend, wenn er da so sagt, ne? Die Wissenschaftler gucken nach allen möglichen Kräften und die geheimnisvollste, die klammern sie aus.
Ja.
Die geheimnisvollste, die unmanipulierbar, also sie ist nicht zu beherrschen, hat er ja so gesagt. Und vielleicht ist es das, dass diese Aussichtslosigkeit des Phänomen Liebe oder diese unglaubliche Kraft, ja, oder wunderglaubliche Kraft, dass man die nicht beherrscht.
Das Ego kann sie nicht beherrschen. Der Wille des Egos kann sie nicht beherrschen. Darum geht es.
Und deswegen wird sie links liegen lassen. Ja, also Théa de Chardin sagte damals, er scheut sich nicht, jene Kraft, die die Atome zusammenhält, bereits Liebe zu nennen.
Ja, die Bindungskräfte
genau.
Zwischen den Atomen, Molekülen.
Ja.
Ganz genau. Ganz genau.
Genau.
Ich würde gerne mal noch eine gängige Definition geben, die man so landläufig auch in Wörterbüchern findet, zum Mysterium Liebe, um noch besser in das Thema einzutauchen. Weil ich glaube, die meisten haben ein sehr enges Liebesverständnis,
ja.
Was sich dann eben aber auch zum Teil in diesen Definitionen wiederfindet. Also zum Beispiel Liebe kommt von Mittelhochdeutsch für ein Lieb, also Gutes, Angenehmes oder Wertes, ist die Bezeichnung für ein Gefühl stärkster Zuneigung und Wertschätzung mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. In der allgemeinen Umgangssprache meint der Begriff Liebe eine auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an und Hinwendung zu einem bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein. Das sind jetzt alles so klassische Definitionen, die man im Duden finden kann. Oder auch sexueller Kontakt im Sinne von Liebe machen oder Hingabe. Oder gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache, Tätigkeit oder geistigen Idee. Oder eine Gefälligkeit, ein freundschaftlicher Dienst oder auch die Freundesliebe. Also man sieht, dieses Spektrum des, ich sag mal, der Liebe oder dieses Mysteriums ist sehr, sehr breit. Sehr
absolut.
Breit.
Ja.
Oder wir finden auch im Altgriechischen verschiedene Wörter für Liebe. Da gibt es zum Beispiel für Verwandtschaft, Vertrautheit und Familienliebe den Ausdruck Storge. Dann haben wir Freundschaft und platonisches Verlangen, Philia.
Mhm.
Sexuelles und romantisches Verlangen, Eros.
Eros.
Und selbstlose Nächstenliebe oder göttliche Liebe,
Agape.
Agape, genau.
Mhm, Agape.
Das heißt, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, in diesem Verständnis ist Liebe ein eher subjektives Thema oder eine sehr subjektive Angelegenheit. Und das ist so die verschiedenen Facetten, die wir heute so kennen, wenn wir über Liebe sprechen.
Und dies hat sich jetzt nur eben auf Mensch zu Mensch.
Ja, nicht nur, auch zum Teil auch auf Objekte oder auch andere Lebewesen so.
Ja.
Aber im Grunde geht es hier um eine bestimmte Gefühlshaltung, die ist sehr subjektiv. So.
Genau.
Und es kann eine sexuelle Anziehung sein, es kann eine freundschaftliche oder Freundesanziehung sein. Also das sind die verschiedenen Aspekte, die wir jetzt so kennen. Aber ich würde das Ganze, wie gesagt, gerne nochmal auf eine andere Ebene, auf eine tiefere Ebene bringen, damit klar wird, was auch Einstein in seinem Zitat an seine Tochter geschrieben hat, dass die Liebe letztendlich das ist, was alles miteinander verbindet und letztendlich auch, ich sag mal,
überwindet.
Überwindet, aber auch diesen Kosmos am Laufen hält.
Ja.
So muss man es vielleicht sagen. Und deswegen würde ich gerne mal in das ursprüngliche vedische Verständnis des Liebesbegriffes jetzt mal eintauchen, um das tatsächlich mal auch jetzt für uns Westler nachvollziehbar zu machen. Und wenn man den Begriff Liebe jetzt mal ins Russische übersetzt, ja, dann heißt das ja übersetzt Lubow.
Mhm.
Lubow wiederum setzt sich aus drei Silben oder Worten zusammen, nämlich Ludi, Bogov und Vedayushir. Und wenn man das jetzt nochmal übersetzt, dann heißt das ja im Grunde nichts anderes als Menschen, Götter, Wissende. Oder man könnte auch sagen Menschen, die den Willen der Götter wissen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Liebe bei unseren vedischen Vorfahren. Wenn wir das jetzt mal in unsere Sprache übersetzen, in unser Verständnis, vielleicht zeigst du mal die nächste Folie hoch, dann bedeutet Liebe im Grunde nichts anderes als die Achtung der göttlichen Naturgesetze, auf denen unsere Welt aufgebaut ist, und die Erfüllung der Gebote unserer Ahnen und die Verpflichtungen als Mann und Frau. Man könnte auch noch anders sagen, Liebe ist die absolute Wahrheit. Warum? Weil die göttlichen Naturgesetze die absolute Wahrheit sind. Wir hatten ja schon mal ein Interview gemacht über das Thema Wahrheitsfindung, und ich habe für mich zwei Arten von Wahrheiten. Eine absolute Wahrheit im Singular und relative Wahrheiten im Plural. Und die absolute Wahrheit ist sozusagen, sind die Spielregeln des Schöpfungsspiels, und die relativen Wahrheiten ist die individuelle Wahrnehmung und Interpretation, also der individuelle Wahrnehmungsstandpunkt oder die Perspektive, die ein Individuum, ein Wesen haben kann in Bezug auf das ganze Geschehen hier namens Kosmos.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt also an diesem Absoluten orientieren, an den Naturgesetzmäßigkeiten, die ja nichts anderes sind als der Ausdruck der Liebe, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz etwas dazu sagen, was denn diese kosmischen Gesetzmäßigkeiten sein sollen, nach denen quasi alles hier funktioniert. Ich habe sie hier mal aufgeführt. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Manche reden von hermetischen Gesetzen oder absoluten Gesetzen oder kosmischen Gesetzen. Und am Anfang steht das Gesetz der Liebe. Denn man könnte auch anders es sagen, aus der Liebe heraus ist das hier entstanden, dieses Schöpfungsspiel, in dem wir uns bewegen.
Wie,
ein
wie
Akt der Liebe.
Wie im Spektrum Großen. Des Lichtes sozusagen.
Richtig. Oder man also könnte auch Licht. Sagen, wenn ein Liebesakt geschieht, dient er ja primär dazu, zu schöpfen.
Ja.
Etwas Neues zu schöpfen, ein neues Wesen, ein neues Lebewesen zu schöpfen. Und genauso muss man sich das mal im größeren Rahmen hier vorstellen. So.
Ja.
Und aus diesem Akt der Liebe ist dieses Schöpfungsspiel entstanden, das nach bestimmten Gesetzen, nach bestimmten Regeln funktioniert. Das heißt, alle Gesetze, die dann folgen, wie Gesetz der Entwicklung, der Polarität, des Rhythmus, der Zyklus, Resonanz, Anziehung, Harmonie, Analogie, Ursache, Wirkung und auch das Steuerungsgesetz der Zahlen, sind nur ein differenzierter Ausdruck von diesem einen Gesetz der Liebe. Das heißt, alles, was geschieht, das ist eine ganz hohe Verständnisebene, die ich jetzt anspreche, geschieht aus Liebe.
Das ist ein Satz, wenn man den so absolut setzt, der natürlich gerade in der Jetztzeit erstmal auf Widerstand stoßen wird. Wenn man aber aus einer anderen Warte drauf guckt, ne? Also wenn etwas geschieht, was uns so zuwider ist, wie das jetzt ja, mit ne, Waffenlieferungen oder eben das Verunglimpfen von Menschen, die ihre Verantwortung für sich ne, genommen haben, dann dient es ja dazu, etwas bewusst zu machen, um es eines Tages auch kollektiv oder ja, als gesamtes Volk zu überwinden oder Menschheit zu überwinden. Und insofern kann man dann auch wieder sagen, es geschieht aus Liebe. Ja.
Nicht nur das, wenn wir sagen, Liebe nach diesem Verständnis, deswegen habe ich es ja mal ganz klar definiert, damit klar ist, wenn ich diese Begriffe verwende, was ich meine. Wenn ich jetzt von diesem Liebesverständnis ausgehe, Liebe gleich absolute Wahrheit, weil hier geht es um die kosmischen Gesetze, dann heißt es ja auch, dass wenn wir bisher in einer Scheinwelt gelebt haben, einer Lügenwelt, einer Matrix, und jetzt die Wahrheit erkennen, das tut richtig weh. Aber es gehört dazu.
Mhm.
Und das ist, meine ich, Liebe kann man sehr subjektiv empfinden. Ich rede jetzt von objektiver Liebe, sage ich jetzt mal so. Weil die subjektive Liebe hat was mit unserem individuellen Bewusstseinszustand zu tun und wie wir uns selbst entwickelt haben. Kommen wir gleich noch zu. Das heißt also, ich verabsolutiere jetzt nicht meine individuelle Wahrnehmung und sage, so ist Liebe.
Mhm.
Sondern ich greife ja auf ein Wissen zurück, was Menschen uns hinterlassen haben, die viel, viel schlauer waren als wir alle. So. Das heißt also, es dient ja darum oder dient dazu uns jetzt in dieser heutigen Zeit, wo wir wirklich, wie du ja so schön sagtest, wir sind in einem Übergangszustand und es fehlt die Orientierung, uns wieder so ein bisschen eine Richtung zu geben, wo wir vielleicht mal genauer hinschauen sollten.
Ja.
Natürlich wird das auf Widerstände stoßen, aber diese Widerstände haben primär was mit unserem Ego zu tun. Ja? Liebe, das hat ja auch in dem Zitat Einstein so gut gesagt, verbindet uns. Ego trennt.
Ja.
Ego spaltet. Ego hat Mangelempfindungen. Ego erleidet auch Ängste deswegen. Ein Mensch, der tief in seinem Wesen ist, in seinem wahren Wesen, der ist in der Fülle, der ist in der Liebe, der ist im Dienst, in diesem Verständnis. Also man könnte auch noch einfacher sagen, Liebe ist Wahrheit, ist Sinn. Das ist wie eine Formel.
Ist Fülle.
Ist Fülle, ist Glück. Ja? Also das ist sozusagen die mathematische Formel. Liebe entspricht der absoluten Wahrheit, den absoluten Gesetzen und damit im Grunde auch dem Lebenssinn, der ja auch im Rahmen dieses Schöpfungsspiels stattfindet.
Ja, ja, ich hatte mal einen Klienten, der ALS hatte und unter Hypnose seine Seele gefragt, ist die Heilung vorgesehen in diesem Leben? Nein, aber die Selbstliebe. Und das hat er bis zu seinem Lebensende tatsächlich für sich entdeckt, die Selbstliebe. Und gesagt, ohne diese ALS-Erkrankung wäre ich da nie hingekommen. Er hatte zwei Berufe, Bauer und Lehrer. Und war halt nur im Außen machen und hat dadurch die Liebe entdeckt.
Ja.
Und die Selbstliebe.
Ja. Ja. Darum geht es. Also es soll ja nur hier zum Ausdruck kommen, das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden.
Mhm.
Und wir können ja mit unserem freien Willen entscheiden, ob wir uns dem unterordnen oder ob wir glauben, wir können es besser. Sage ich jetzt mal so.
Mhm.
Dann holen wir uns halt eine blutige Nase.
Ja.
Können wir ja machen. Die Erfahrung ist auch wichtig. Aber diese Erfahrung findet ja trotzdem im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten statt.
Ja.
So. Das heißt also, der Mensch, so wie er jetzt hier wirkt, hat ja in sich mehrere Instanzen. Ja? Und das kann man jetzt auch in der nächsten Abbildung nochmal sehen. Und wir sind ja auch hier, um uns zu entwickeln. Und wir lernen am schnellsten durch Leiterfahrung, meistens jedenfalls.
Leider.
Es muss nicht so sein, aber bei vielen sehe ich das so. Wenn man die Leiterfahrung aber so nutzen kann, ist es gar nicht so schlimm. Was ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass das Liebesverständnis sehr stark davon abhängt, das subjektive Liebesverständnis wohlgemerkt, von den Bewusstseinsstufen oder dem Bewusstseinsniveau oder man könnte auch sagen von der Entwicklung der Chakren, unserer Wahrnehmungskanäle, wie wir also die Welt betrachten. Wenn ich jetzt also, ich sag mal, die Welt, die Ereignisse durch die Ego-Brille betrachte, durch diese illusorische Scheinwelt betrachte. Das Ego vielleicht noch dazu hat ja die Tendenz, sich an materielle Dinge zu haften, festzuhalten. Also es definiert sich über seinen Sozialstatus, seinen Geldstatus, seine Anerkennung durch andere, Titel, was weiß ich. Das ist Ego. Ja? Hat aber gleichzeitig immer die Angst, es wieder zu verlieren. Das Ego hat auch letztendlich, weil es sich ja getrennt betrachtet von allem, auch eine Art Mangelbewusstsein. Also genau das Gegenteil von Verbindung, von Fülle, von Liebe. Ja. Und alles, was das Ego tut, ist letztendlich eine Art von konsumierende Liebe. Das heißt, je tiefer wir in unserem Bewusstsein in diese Ego, in die materiellen Strukturen abrutschen, desto stärker wird das Gefühl der Trennung und desto stärker wird auch der Ruf nach der Liebe.
Mhm.
Beziehungsweise die Liebe zeigt sich dann eher in einer konsumierenden beziehungsweise besitzergreifenden Liebe, aus einem Mangelbewusstsein heraus entstanden. Umgekehrt, wenn unser Bewusstsein sich wieder erweitert und wir mehr und mehr zu uns selbst finden, zu unserem wahren Wesenskern, dann verändert sich auch unsere Vorstellung von Liebe, weil wir kommen ja, ich sag mal, wir sind angeschlossen an die maximale Fülle des Universums.
Ja.
Dadurch sind wir nicht mehr im Mangel oder glauben, irgendwas von anderen bekommen zu müssen, sondern wir sind im Überfluss, haben das ja in uns. Das heißt also, dieses Gefühl der Verbundenheit entsteht dann immer mehr und der Wunsch zu geben, weil du platzt sonst. Du willst dienen, du siehst das Leid in der Welt und du möchtest mithelfen, dieses Leid auszugleichen, also diesen Mangel auszugleichen.
Der Bruno Gröning,
ja.
Ne, der kriegt hier so einen Kopf, wenn er nicht wirken durfte. Ne?
Ja, richtig. Das heißt, das Ego ist eher so gestrickt, es will nehmen, es will bekommen, aber nicht geben, weil es im Mangel sich empfindet. Das Selbst, genau andersrum. Das ist so in der Fülle, dass das ist Platz, sage ich jetzt mal so sprichwörtlich. Es möchte nur geben, geben, geben und gar nicht so viel empfangen dafür. Weil einfach es genug da ist, weil ja die Fülle sozusagen durch ihn oder durch es wirken kann.
Ja.
Und wenn man jetzt mal dieses Verständnis hat und sich Partnerschaften heutzutage anschaut, durch welche, ich sag mal, Bewusstseinsstufe Partnerschaften eingegangen werden, also auf welchen Chakren Menschen zueinander finden, sich anziehend finden, kann man sehr vieles, sage ich mal, besser nachvollziehen, was heutzutage in den Beziehungen abläuft.
Ja.
Das heißt also, die Frage, die man sich stellen sollte, lautet, auf welchen Ebenen besteht die Verbindung zwischen zwei Menschen? Also ist es nur, sag ich mal, die Basis im Bereich des Wurzelchakras? des Nabelchakras, des Solarplexuschakras, Herzchakras oder eben sind es die oberen drei, also Hals, Stirn und Kronenchakra. Und je mehr ein Mensch, ich sag mal, die oberen Chakren oder die oberen Zentren entwickelt hat und darüber auch mit einem anderen Menschen verbunden ist, desto selbstloser und dienender ist er. Mhm. Und umgekehrt, je weiter unten er sich noch in seiner Entwicklung befindet, das ist keine Wertung, das ist nur eine Feststellung, desto eher ist er auf konsumierend aus. Also hat er dieses Mangelbewusstsein und aus diesem Mangel heraus wird dann auch entsprechende Beziehung eingegangen aus dem Mangel. Und um dann diese Vorstellung, der andere muss mir diesen Mangel sozusagen stillen, ja, damit ich in meine Fülle komme. Und funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Ist klar, weil der andere fühlt sich dann ausgenutzt und dann gehen diese ganzen Ping-Pong-Spiele los. Das heißt also, wenn man mal seine Beziehungen analysiert, im Zwischenmenschlichen, ist es sehr interessant zu sehen, durch welche Brille ich den anderen sehe und aus welcher inneren Haltung heraus ich die Beziehung zu dem anderen eingegangen bin oder immer noch aufrechterhalte. Und natürlich ist es nicht statisch, sondern die Menschen entwickeln sich. Das heißt, wenn man sich jetzt gemeinschaftlich entwickelt, das wäre, sage ich mal, Idealzustand. Aber es wird auch ersichtlich, dass ein Mensch, sag ich mal, der hochgeistig ist, mit einem Menschen, der sehr materialistisch in seiner Sichtweise ist, nicht so kompatibel ist. Die werden sich nicht verstehen. Ja? Also das wird nicht funktionieren. Deswegen wird ja auch immer empfohlen, auch wenn man so in Schriften liest, suche dir jemanden von deinesgleichen. Ja? Also das macht schon Sinn. Ja. So per Resonanz letztendlich auch. Ja? Und deswegen, darüber kann man mal für sich selber nachdenken. Wie betrachte ich die Welt? Betrachte ich sie durch eine Materiebrille? Und eher so durch das Ego im Sinne von, ich bin im Mangel, die Welt ist ungerecht, ich habe nicht alles bekommen, was ich wollte. Und
ich nehme jetzt...
Ja. Oder ich fordere ein, also so nach dem Motto, der Staat muss ja, also dieses Rechte einfordern, Egoismus. Oder bin ich in einer inneren Haltung, die sagt, ich habe alles schon bekommen, was nötig ist fürs Leben. Das Leben ist so reichhaltig, so vielseitig und ich bin in der Fülle und ich möchte geben. Das mache ich aus einer anderen Haltung, aus einer anderen Verständnis oder Bewusstseinsstufe heraus. Ja. Und das ist natürlich die Vielfalt dann, weil die Menschen unterschiedlich in ihrem Bewusstsein sind. Und natürlich dann, wie gesagt, es auch entsprechend zu Streitereien kommen. Letztendlich ist das auch die Ursache für Konflikte und Kriege, die wir jetzt haben. Es geht immer, wenn unterschiedliche Bewusstseinsniveaus aufeinander prallen, dann entstehen die Konflikte. Ja. Und diejenigen, die, sag ich mal, ein höheres Bewusstsein haben, tragen auch die größere Verantwortung. Man könnte auch sagen, das ist wie so die Eltern gegenüber den Kindern. Das Ego, was sich heranbildet, das könnte man vergleichen als Analogiebild wie ein Kind, das sich erstmal abnabelt und erstmal seine eigenen Erfahrungen sammelt und natürlich dann auch rebelliert hier und da. Und das Verständnis der Eltern, die vielleicht schon die Leiterfahrung integriert haben und daran gewachsen sind und schon weiter sind und auch verstehen, dass es notwendiger ein Bewusstseins- und Entwicklungsschritt ist, können das vielleicht ein bisschen mit Abstand dann betrachten und sagen, okay, es gehört dazu, es war vielleicht nicht so angenehm, aber so ist es halt.
Ja.
Und das meine ich halt mit diesem Perspektivenwechsel. Wenn du in einer Krise steckst, und du willst da raus, ist es wichtig, die innere Perspektive auf das Ereignis zu wechseln. Sonst bleibst du in diesem Strudel drin. Das ist der Punkt. Es geht immer um diesen inneren Perspektivenwechsel. Und dann ändert sich alles andere im Leben. Dann ändert sich dein Gesundheitszustand und auch die Lebensumstände, wenn du diesen inneren Perspektivenwechsel vollzogen hast und plötzlich die Ereignisse anders bewerten kannst und aus dieser Haltung heraus auch anders entscheidest und handelst. Und wenn wir uns heute mal anschauen, womit wir es zu tun haben. Ich sagte ja schon, viele befinden sich in einem Mangel.
Ja.
Ganz massiv. Ja. Einem Liebesmangel, meistens aus der Kindheit, im Sinne, dass sie nicht das bekommen haben, aus ihrer Sicht, was sie gebraucht hätten. Mhm. Ja. Auch wenn die Eltern sagen, ich habe alles gegeben. Aber aus der Sicht des Kindes subjektiv war es offensichtlich nicht genug. Ja. Und so rennen die Leute ungestillt letztendlich, im übertragenen Sinne, durchs Leben und suchen sich dann Partner, die dieses Bedürfnis vielleicht stillen können.
Ja.
Um erstmal überhaupt, sag ich mal, plus minus null zu bekommen, also gesättigt zu sein. Aber aus diesem Liebesmangel entsteht ja auch Mangel an Selbstvertrauen, Urvertrauen ins Leben. Ja, da kommen wir in das ganze Thema der Traumamuster, der frühkindlichen Traumatisierungen, Bindungstraumata, Entwicklungstraumata, Bindungslosigkeit, diese Bindungslücken, was da alles entsteht, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann natürlich irgendwann auch vielleicht ein Mangel an Lebenssinn. Und die Frage, hat das Leben überhaupt einen Sinn oder bin ich mit einem Plan hergekommen? Also was trage ich mich gar nicht? Das Leben ist einfach auf gut Deutsch scheiße und ungerecht und ich werde immer unfair behandelt. So diese Einstellung entsteht daraus. Also dieses Mangeldenken, das sich dann daraus letztendlich fortsetzt, dann kommen Existenzängste, die natürlich gerade in der jetzigen Zeit, Krisenzeit, sehr stark getriggert werden.
Na klar.
Und diese mangelnde Flexibilität, sich auch mal auf das Neue auszurichten. Man sieht nur noch den Untergang des Altbekannten, auch wenn es nicht so toll war, aber das kennt man halt und das geht unter. Mhm. Aber das Neue entsteht doch da gerade parallel. Aber da kann man nicht hingucken, weil man das nicht gelernt hat. Ja? Und aus all diesem Mangelbewusstsein entsteht natürlich auch äußerlich sichtbar ein Mangel im Materiellen. So, dann sind wir wieder in dem Thema Reichtum. Was ist wahrer Reichtum? Ja? Ja. Es fängt immer innen an. Das heißt also, die Ängste, die entstehen, sind nichts anderes als ein Schrei, ein Ruf nach dieser Liebe, die offensichtlich nicht ausreichend genug da war in einer Zeit, wo sie gebraucht wurde.
Im Kurs im Wundern heißt es so schön, es gibt nur zwei Arten von Handlungen. Eine aus Liebe und die andere als Schrei nach Liebe.
Aus Angst, ja. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Und man könnte auch sagen, einmal die Handlung aus dem Ego, das Ängste hat, das Mangel empfindet, und aus dem Selbst, dem wahren Wesen, dem göttlichen Wesenskern, der Seele, das in dieser Fülle steckt, in dieser Anbindung steckt und aus diesem Liebesgefühl heraus agiert. So. Und dazwischen bewegen wir uns. Und ich denke, eine wichtige Lernaufgabe ist es für uns, auch in einem grobstofflich-physischen Körper dieses Seelenbewusstsein zu kultivieren im Alltag. Weil da sind wir in der Fülle. Mhm. Im Ego sind wir nicht in der Fülle. Das Ego hat immer das Gefühl, ihm fehlt irgendwas. Oder wenn es was gewonnen hat, hat es Angst, dass es das wieder verlieren kann. Weil es sich über diese Äußerlichkeiten halt definiert. Und letztendlich auch seine Existenz davon abhängig macht. Und das ist halt das Fatale fürs Ego.
Und was sind beseelte Wesen? Zum Beispiel die Tiere. Die machen uns das ja vor, ne? Im Prinzip. Also, dass sie im Jetzt sind und dass sie, also zumindest was unsere Haustiere angeht, ja, die Liebe pur sind. Ne?
Man könnte auch sagen, warum haben so viele Menschen heute Haustiere? Das ist mir letztens auch so nochmal in den Sinn gekommen. Aus der Sicht macht das sehr viel Sinn, weil
natürlich,
sie
geliebt werden. Genau. Sie werden bedingungslos
richtig,
geliebt.
Richtig. Sie geben uns das, was wir von anderen Menschen nicht bekommen haben.
Es gibt, habe ich vor 20 Jahren habe ich das mal gelesen und musste dann sagen, oh ja, warum werden Kinder in die Welt gesetzt? Weil die Eltern einmal in ihrem Leben bedingungslos geliebt werden wollen.
Ja.
Also sie zeugen ein Kind in der Hoffnung, unbewusst, das erleben zu können, erfahren zu können, erfühlen zu können, einmal wirklich bedingungslos geliebt zu werden. Aus dem Mangel heraus oder aus dem Mangelbewusstsein nicht genug bekommen zu haben. Und dann muss ich sagen, oh, ja, ich glaube, das stimmt. Also jedenfalls für viele.
Mhm.
Ja,
mhm.
Ja. Also dieses Urbedürfnis nach diesem Gefühl der bedingungslosen Liebe, was natürlich bei den kleinen Kindern in dem Moment, wo sie ich sagen, ja, nicht mehr gegeben ist mit der Bedingungslosigkeit. Also jedenfalls nicht vordergründig. Ne?
Ja klar, ganz genau, ganz genau.
Ja.
Das heißt also, wenn wir jetzt mal den Schwenk rüber machen zu dem Liebesverständnis oder der Liebe in Partnerschaft und Familien, da wird es, glaube ich, noch interessanter. Weil wir haben ja heute eine Zeit, das ist ja auch offensichtlich, viele Beziehungen halten nicht lange. Es gibt verschiedenste Gründe dafür. Sicherlich ein wichtiger Grund ist, dass wir in Deutschland, aber so generell in der westlichen Welt, für alles machen wir irgendwelche Zertifikate und Führerscheine und so weiter. Aber wie man den richtigen Partner findet und wie man in Konfliktsituationen, in Beziehungen richtig agiert, lernen wir nicht. Da müssen wir genauso geschult sein oder müssten geschult werden, idealerweise schon in der Schule, um auch einfach eine dauerhafte Basis zu haben, wo man sich dann auch wirklich gemeinschaftlich entwickelt und nicht dann auseinander entwickelt. Ja? Und dadurch dann nach kurzer Zeit dann doch wieder getrennte Wege geht und dann bleiben wieder die Alleinerziehenden zurück mit den Kindern. Dann haben die Kinder wieder nur einen Elternteil zur Verfügung, den fehlt wieder die andere und dann geht das ganze Karussell weiter.
Ja.
Ganz genau. Das heißt also, wenn wir uns mal angucken, vielleicht, warum trennen sich heute Paare wieder? Was sind die Gründe? Das sind so die häufigsten Gründe. Ich habe das mal hier zusammengetragen, die häufigsten Trennungsgründe. Also Klassiker, sie leben sich auseinander. Man könnte auch sagen, der eine hat sich schneller entwickelt als der andere. Genau was diese inneren Prozesse anbelangt. Ja? Oder man rennt mit so einer rosa-roten Brille rum, bedingt durch irgendwelche Medien oder Idealvorstellungen oder Träume nach dem Motto, so muss mein Traumprinz sein und so muss die Traumprinzessin sein. Schon fertig sozusagen gebacken. Das Problem ist nur, ein Mensch entwickelt sich. Das heißt, er wird sich verändern. Darauf kannst du gefasst sein. Oder auch ein Ungleichgewicht im Geben und Nehmen. Also wie gesagt, wenn eine Beziehung aus dem Mangel heraus entsteht. Ja, der eine hat noch ein ungestilltes kindliches Bedürfnis und sucht sich entsprechend den Partner oder die Partnerin, weil er glaubt, da das Bedürfnis gestillt zu bekommen. Das geht vielleicht am Anfang gut, aber irgendwann sagt der andere auch, ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht dein Vater.
Ja.
Und dann gehen die entsprechenden Konflikte los. Große Unterschiede in der Bedürftigkeit nach Freiheit und Nähe. Das ist ein Thema für Männer und Frauen. Männer eher wollen die Freiheit, Frauen eher die Sicherheit, die Nähe. Ja, das Nest muss sicher sein. Fehlende, mangelnde Kommunikation, Schuldprojektion. Ja? Also wenn man sich schnell entwickeln will, Partnerschaft ist, sag ich mal, die beste Therapie oder das beste Trainingsfeld für Persönlichkeitsentwicklung oder generell Familie. Mhm. Da kommen wir aber nochmal genauer gleich zu. Probleme in der Sexualität, völliges Einschlafen der Lust. Ja? Deswegen, wenn man jetzt nur aufgrund von dieser sexuellen Anziehung eine Partnerschaft startet, also sag ich mal jetzt im unteren, im Wurzel-Sexualchakra, die Anziehung da ist, das ist vielleicht für ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre interessant und danach, ja, wenn da keine Entwicklung stattfindet auf die nächsthöhere Ebene, dann nutzt sich das mal, sag ich mal, auf gut Deutsch ab.
Also dieser Irrtum, dass Sexualität Intimität herstellen könnte, es kann ein wunderbarer Ausdruck von Intimität sein.
Richtig.
Aber Sexualität kann keine Intimität schaffen.
Ganz genau. Ganz genau. Und heute haben wir ja die Situation, dass Sexualität und Liebe getrennt wurden.
Ja.
Ganz klar. Ja.
Und sehr bewusst.
Sehr bewusst, natürlich. Da laufen die entsprechenden Programme, Spaltungen sehen wir überall. Und das Schlimme ist, dass junge Menschen dann in diesem Feld aufwachsen und das dann so als gegeben hinnehmen. Ja. Also Stichwort Pornografie, das ist ja auf dem Vormarsch, wenn man so möchte, ja auch schon unter jungen Menschen, ja, das zu konsumieren. Und wo man denkt, krass, einfach nur krass. Ja.
Ja.
Und ja, es fehlen die richtigen Vorbilder, sage ich mal so. Weil Kinder sind ein Produkt ihres Umfeldes. Und wenn sie das so kennengelernt haben, nicht nur durch Eltern, sondern vielleicht eben auch vor allen Dingen durch die Gleichaltrigen, über die digitalen Medien, dann darf man sich nicht wundern, dass das Niveau immer weiter absinkt.
Ja.
Wo sind die Vorbilder, die das mal völlig anders vorleben? Ja? Wo sind die Vorbilder für die Männer? Wo sind die Vorbilder für die Frauen? Kommen wir gleich noch zu. Was haben wir noch? Fehlen von gemeinsamen Zielen, materieller Mangel. Häufiger Streitgrund, Geldmangel. Ja? In der heutigen Zeit, wo wir jetzt Krise haben, wo einer nicht mehr die Familie allein ernähren kann und so weiter und beide sind gezwungen, arbeiten gehen zu müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann müssen die Kinder entsprechend in die staatliche Obhut, in irgendwelchen Einrichtungen.
Auch das scheint
auch gewollt. Teil des Programms, haben wir auch schon drüber gesprochen. Fehlender Rückhalt in der Partnerschaft. Ja. Fremdgehen, Eifersucht, das ist ja dann sozusagen eine Folge, weil man dann denkt, bei dem anderen kriege ich dann das, was ich da nicht mehr bekomme. Fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten, also auch dieses, man hat sich auseinandergelebt, der eine will sich nicht entwickeln oder kann sich nicht entwickeln und der andere, wie gesagt, der ist vielleicht schon entwickelter und merkt, dass irgendwie es passt nicht mehr. Zu wenig gemeinsame Zeit, mangelndes Vertrauen, Karriereprobleme. So. In diesem Strudel bewegen wir uns aktuell.
Mhm.
Ja? Und da kommt die Frage, was kann man machen? Wir sehen ja, wir sind in dieser Übergangszeit, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht mal angedacht ist und wir sind schlecht geschult, wir wissen eigentlich gar nicht, worauf es wirklich ankommt, wir sind hilflos, eigentlich hilflos.
Ja.
So. Und dann stellt sich halt die Frage, auf was können wir dann zurückgreifen? Naja, in dem Sinne macht es Sinn, tatsächlich sich auf das zurückzubesinnen, was sich vielleicht schon mal bewährt hat. Also das aufgeschriebene, niedergeschriebene Wissen unserer Ahnen in Bezug eben auf Familie, Partnerschaft, männlich, weiblich, ja, dass man zumindest eine Orientierung hat, wo man sich langhangeln kann. Weil das, was wir momentan in der westlichen Kultur bekommen, also dieser mentalen Käseglocke, ist alles andere als förderlich dafür. Weil hier läuft die Agenda Familienzerstörung auf Hochtouren.
Ja.
Also dieses spaltende Prinzip, dieses satanische, ist hier aber auf Hochtouren. Und wir müssen im Grunde außerhalb der Glocke schauen, um wieder Orientierung zu bekommen. Und deswegen würde ich gerne mal auch hierzu etwas vorlesen.
Also Bindungslosigkeit.
Richtig.
Ist, wenn man Aldous Huxley's Schöne neue Welt liest, ist das Motto halt einer möglichen dystopischen Gesellschaft, also in der Zukunft, wo also Sexualität eben als Gottesdienst, Gruppensex als Gottesdienst und jemand schon in Gefahr gerät, im Visier der Sittenpolizei zu geraten, wenn er zwei- oder dreimal mit der gleichen Frau unterwegs ist.
Mhm.
Also ja, keine Bindung.
Richtig.
Ja, keine Bindung.
Richtig.
Weil dann lässt sich diese Gesellschaft besser lenken. Ja.
Wir können das auch so sagen. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es gibt so mehrere Entwicklungsstufen. Wir haben diese gruppenethische Stufe, also sozusagen das Interesse des Clans, der Familie, des Stammes, der Gesellschaft, des Staates steht über den Interessen des Individuums. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Situation gehabt, dass wir uns nach und nach, sage ich mal, individualisieren durften. Freiheit zum gewissen, also ein gewisses Maß an Freiheit, zumindest im Westteil, mit dem Auto, Freiheit, Mobilität und so weiter. Jetzt erleben wir aber den Höhepunkt von dieser, ich sag mal, falsch verstandenen Freiheit.
Ja.
Denn jetzt sehen wir den Nachteil, wenn wir keinen Rückhalt haben. Wir sind nun mal soziale Wesen. Wir brauchen eine individuelle Entwicklung, keine Frage, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und die Kunst ist es jetzt, sag ich mal, die goldene Mitte zu finden. Das heißt, wir haben zwischen der These, sprich der Gruppenethik, wo also der Stamm mehr oder weniger, du bist nichts, dein Volk ist alles. Jetzt haben wir den Individualismus, du kannst alles machen, was du willst, drück dich frei aus, wie du möchtest, alles ist möglich. Und jetzt gilt es im Grunde, die nächste Stufe, die Synthese, sprich die Universalethik zu finden. Also wie kriege ich ein gesundes Maß zwischen Individualität und Gruppenethik hin? Also wie kann ich sozusagen in einer kooperativen Individualität existieren? Das ist ein dynamisches Feld, keine Frage. Aber das ist aus meiner Sicht das nächste Feld. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich mal auf die ursprünglichen gruppenethischen Prinzipien und Pflichten, die man uns auch jetzt gerade genommen hat, mal zu besinnen. Damit man diesen Individualismus, den wir heute haben, extrem ausgeprägt, nach dem Motto, du kannst dein Geschlecht ja selber wählen und, das ist ja alles nur die Extremform davon, dass wir das wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zurückbringen. Und da kann es wirklich sehr hilfreich sein, sich mal anzuschauen, was haben unsere vedischen Vorfahren gemacht? Wie haben die das Thema Familie betrachtet? Wie haben die das Thema männlich-weiblich betrachtet? Und welche Verpflichtungen hatten sowohl Frauen als auch Männer? Und das würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Es soll nicht als Vorwurf gemeint sein. Das kann man nämlich leicht missverstehen, sondern es soll eher dazu dienen, uns, dass wir tatsächlich orientieren und das, was für uns geeignet ist, annehmen und das, was wir merken, ist nicht mehr zeitgemäß, vielleicht erstmal nicht annehmen. Ja?
Ja.
Aber nicht schon gleich aburteilen nach dem Motto, das beschränkt mich ja an meinen Möglichkeiten. Dann kann ich nur sagen, dann hast du es nicht verstanden, was ich jetzt sagen möchte. Also erstmal so das ganz Grundsätzliche, das Thema männlich-weibliche Einheit. Wir reden von einem polaren System. Männlich-weiblich gehören zusammen, kann man nicht trennen. Ich lese jetzt mal so ein paar Zusammenfassungen, die ich mir mal selber erstellt habe, aus verschiedensten vedischen Quellen, will ich jetzt mal hier zusammen vorlesen. In unserem Leben auf der Erde, aber auch im ganzen Universum existieren zwei große Urenergien, die männlich aktive und die weiblich passive Energie. Diese Kräfte sind dynamisch. Treffen sich beide Urenergien, so entsteht das einheitlich Ganze und mit ihm auch das Leben. Also das wäre der schöpferische Prozess. In jedem Menschen sind sowohl die männliche als auch die weibliche Urenergie enthalten. Deshalb existiert der Mensch auch als Ganzes, genauso wie das Leben. Also Geist und Materie vereinigt. Fehlt die jeweils gegenteilige Urenergie, so wird die bestehende Urenergie in einem Menschen noch stärker, was zu einer starken Disharmonie im betroffenen Menschen führt. Also, überwiegt die weibliche Energie in einem System? So führt dies zu Chaos, Magie und Intrigen. Überwiegt dagegen die männliche Energie, so führt dies zu Krieg, Diktatur und Tyrannei. Also auch hier geht es darum, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlich und weiblicher Energie in jedem zu finden. Sowohl in dem Mann, also der einen männlichen Körper hat, als auch eine Frau, ein Weib. Ja? Es geht also nicht um dieses Entweder-Oder, Männer sind so, Frauen sind so, da hat man es nicht verstanden, weil es geht... Auch der Mann hat weibliche Qualitäten, die er auch entwickeln kann. Ja. Zum Beispiel, indem er auch Zeit mit seinen Kindern verbringt. Jede Seele, jetzt kommt was Wichtiges, jede Seele, die auf die Erde kommt, ist hier mit einer Hauptaufgabe.
Nämlich, jede Seele.
Jede Seele. Nämlich, die Liebe in all ihren Facetten zu erlernen. Das heißt, jeder Mensch ist ins irdische Leben gekommen, um zu lernen, jetzt kommt's, harmonische Beziehungen in der Familie und gegenüber der Welt aufzubauen. Das ist der Lebenssinn. Kann man mal drüber nachdenken. So, und jetzt geht es mal ein bisschen konkreter, nämlich das Thema Familienverpflichtungen von Mann und Frau. Also wie gesagt, es ist kein Vorwurf, weil ich weiß, es wird bei einigen jetzt heftig triggern, was ich jetzt hier vorlese. Hört es euch trotzdem mal vorurteilsfrei an und nehmt nur das an, was ihr annehmen könnt. Verurteilt es nicht sofort. Die Menschheit existiert aufgrund der Einheit von zwei Anfängen, nämlich Yin und Yang, also männlich und weiblich. Die Familie dient dazu, diese Einheit zu bewahren. Das heißt, man könnte sagen, die Familie ist eine Art von Trainingsumfeld, in dem wir etwas ganz Bestimmtes lernen dürfen. Deshalb ist die Grundlage für das Bestehen der Familie ein klares Bewusstsein ihres naturgemäßen Zweckes und die gewissenhafte Erfüllung der eigenen Pflichten durch jedes Familienmitglied. Das heißt sowohl durch die Eltern als auch durch die Kinder. Im Bewusstsein der Bedeutung des Reichtums des Familienlebens haben unsere Vorfahren die ehelichen Pflichten von Mann und Weib klar erkannt. Die Hauptüberzeugungen der Welt besagen, dass Mann und Frau, die ursprünglich eine Einheit bildeten, in der Folge getrennt wurden, sodass heute jeder von ihnen versucht, seine eigene, zweite, verlorene Hälfte wiederzufinden. Die Wissenschaft, diese Hälfte zu finden, wird in den vedischen Schriften beschrieben. Allerdings haben dunkle Kräfte, die an der Herrschaft der unwissenden Bevölkerung interessiert sind, versucht, die Menschen von dieser Wissenschaft abzubringen. Und damit fängt im Grunde das ganze Chaos an, was wir heute in den Beziehungen haben. Deshalb kommt es heutzutage viel zu häufig zu Vereinigungen fremder Hälften, was zur Folge hat, dass die Kinder auch ohne Kriege in einer angespannten Atmosphäre aufwachsen oder sich die Partner irgendwie aneinander anpassen und ein graues, nicht mehr geliebtes Leben nebeneinander herführen. Deshalb nennt man die Vereinigung von zwei nahen Hälften auch Hochzeit und die Vereinigung von fremden Hälften Ehe. Laut unseren vedischen Vorfahren besteht die Pflicht des Mannes aus den nachfolgenden Punkten: Versorgung der Familie mit Finanzen, Lebensmitteln und materiellem Gut, Schutz für die Familie bieten, die Familien eine bessere Zukunft hinter sich herführen und die Übernahme der Verantwortung für alle Familienmitglieder, damit diese alle ihre Berufung bzw. Bestimmung finden und ihre Lebensprüfungen erfolgreich meistern können. Da hat man eine Menge zu tun, wenn man sich dieser Verpflichtungen annimmt. Und jetzt kommt's. Dafür sollte der Mann stets einem spirituellen Lehrer für seine eigene spirituelle Entwicklung folgen und diesem auch dienen. Also man ist nicht, weil man einfach als Mann geboren wurde, automatisch jemand, der das kann, sondern man muss genauso geschult werden.
Also das könnte man jetzt, sag ich mal, einen spirituellen Lehrer hört sich so groß an, ne? Auf die heutige Situation, dass die Generationen ja voneinander getrennt wurden.
Ja.
Ne, und ich kann für mich auch eben sagen, dass dadurch, dass meine Eltern sehr früh gestorben sind und ich also so ein Nachkömmling war, selbstgestreckter Enkel, mir diese Generation sehr früh abhanden gekommen war und ich da immer auch nachgesucht habe. Und jetzt so, dass mein Bruder dann, mein ältester Bruder, diese Position eingenommen hat. Und als er nicht mehr da war, ja, selbst als über 60-Jähriger hätte ich gern noch mit dem Ende 70-Jährigen mich ausgetauscht. Und das fehlt uns. Also, ne, dass man es jetzt nicht als spirituellen Lehrer, aber zumindest allein
ist es der Vater, der Großvater, der Onkel.
Genau.
Der also väterliche Freund, der väterliche
ein
Mentor.
Wohlwollen, also der mit Wohlwollen auf einen blickt,
richtig,
aber schon einfach ein bisschen weitergegangen ist.
Richtig, mehr Erfahrungen hat.
Ja.
Und die gerne auch teilt.
Genau.
Ganz genau.
Ja.
Das mag ich auch hieran sehr, weil es ist Alltagsspiritualität.
Ja.
Es ist nicht so völlig abgefahren, sondern es ist wirklich ganz alltagspraktisch, ja. Jetzt geht's weiter. Der Vorteil der weiblichen Verwirklichung bestand darin, dass die Frau immer ihren Mann an der Seite hat, der auch ihr geistiger Lehrer sein sollte. Ich weiß, das wird jetzt heftig triggern bei vielen, weil es heute eben nicht der Fall ist. Aber wir haben hier zumindest mal, ich sag mal, ein Ideal, an dem wir uns wieder orientieren können. Gleichzeitig sollte die Frau, indem sie die Verantwortung des Familienlebens auf sich nimmt, dem Mann dadurch die Möglichkeit geben, die nötige Zeit für seine spirituelle Entwicklung zu haben. Das heißt, die Pflicht einer Frau liegt primär in der Erschaffung einer liebevollen Atmosphäre zu Hause für die ganze Familie. Das ist eine Riesenaufgabe. Deshalb wird die Frau in den vedischen Schriften auch mit einem Boot verglichen, mit dessen Hilfe ein Mann den Lebensozean überqueren kann. Da sieht man auch wieder, die arbeiten zusammen. Mhm. Heute sind sie ja gegeneinander aufgestellt oder gegeneinander ausgespielt. Und da ist auch sehr viel Hass zwischen den Geschlechtern. Aber so ist es ja nicht angedacht.
Nee.
Laut den vedischen Schriften sind Frauen ihrer Psychostruktur nach leicht zu täuschen. Leider vernachlässigt die Mehrheit der heutigen Menschen, die von den Dämonen getäuscht wurden, diese Aussagen und denken, dass Frauen die gleichen Rechte und Pflichten wie die Männer haben sollten. Das ist auch wieder ein Satz, der sehr heftig triggern wird. tatsächlich hat dieses Unverständnis...
Gleichberechtigung.
Ja, ich weiß, aber man muss es mal in einem Gesamtbild auf sich wirken lassen. Tatsächlich hat dieses Unverständnis zum heutigen Zustand unserer Gesellschaft geführt, wo die Scheidungsrate und die Anzahl der alleinerziehenden Mütter immer größer wird. Das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt.
Klar.
Und deshalb sollte, laut dem Wissen unserer Vorfahren, Frauen in jeder Phase ihres Lebens vor solchen Negativeinflüssen geschützt werden. In ihrer Kindheit durch ihren eigenen Vater, in ihrer Jugend durch ihren Ehemann und im Alter durch ihre erwachsenen Söhne. Das heißt, die Männer bilden ein psychisches Schutzschild gegen diese dämonischen Einflüsse, die auf die Frau wirken wollen. Weil die Frauen von ihrer Natur, es ist das empfangende Prinzip, eher empfänglich sind für diese Manipulation.
Im Alter vom ältesten Sohn?
Von den Söhnen. Die haben ja meistens mehrere Kinder gehabt.
Okay. Weil der Mann schon nicht mehr lebt.
Zum Beispiel, wenn er im Krieg vielleicht gefallen ist oder so. Es gab ja damals auch Kriege. Es war ja auch nicht alles rosarot.
Ja.
Aber die hatten zumindest eine sehr klare Familienstruktur und klare Rollen. Die moderne Zivilisation hat aber künstlich ein neues Bild der Frau als das einer unabhängigen Person geschaffen. Stichwort Emanzipation. Was dazu geführt hat, dass die Moral der Mehrheit der Frauen sich nicht auf einem sehr hohen Bewusstseinsniveau befindet. Auch wieder ein sehr heftiger Trigger. Auch haben Frauen dadurch sehr viele ihrer weiblichen Qualitäten eingebüßt.
Absolut, ja.
Laut unseren Vorfahren besteht die natürliche Aufgabe der Frau darin, hochgeistige Nachkommen zu empfangen und zu gebären. Da dies eine sehr komplizierte Wissenschaft ist, sollte eine Frau darin auch sehr gut geschult sein. Intelligente Frauen wissen, wie wahres Familienglück erlangt werden kann. Um eine gute Mutter zu werden, sollte eine Frau von weisen Frauen zuerst darin geschult werden, eine gute Ehefrau und noch früher eine gute Frau zu werden. Ohne Schulung geht's nicht, ohne Bildung geht's nicht. Wir sind nicht, weil wir einfach als Männer oder Jungs und Mädchen geboren werden, automatisch haben wir das alles intus.
Ja.
Sondern wir müssen durch den Rahmen der Familie, der Gesellschaft geschult werden in diesen Dingen. Und die heutige Gesellschaft ist einfach anders gestrickt, sodass eben diese Dinge nicht mehr vermittelt werden und dann sehen wir den Zustand der Gesellschaft. Genau.
Ja.
Und jetzt kommt was sehr Interessantes, was sehr Konkretes. Daher wird in den vedischen Schriften auch gesagt, dass eine Frau, eine sogenannte Vedma, 64 Eigenschaften oder Künste beherrschen sollte, die für ein gutes Familienleben absolut notwendig sind und die Beziehung zum Partner angenehmer machen. Ich zähle jetzt nur einige davon auf, nicht alle 64. Im Übrigen werde ich auch gleich für die Männer aufzählen. Die Männer haben auch 64, richtig, Künste. Also bei der Frau sind es einmal die Entschlossenheit, ihrem Mann zu folgen. Heftiger Trigger. Fähigkeit, sich in jeder Situation selbst zu disziplinieren. Besitz und Management der sexuellen Kraft, um hochgeistige Kinder zu zeugen. Die Kunst, sich anmutig zu kleiden. Wissen über Heilkräuter, Behandlung durch Lebenskraft. Die Fähigkeit, mit den Elementen der Natur zu kommunizieren. Die Kunst, eigene Gedanken wortgewandt auszudrücken. Fähigkeit, Qualitäten und die Fähigkeit von Menschen richtig zu erkennen. Die kulinarische Kunst und die Zubereitung von Getränken. Die Kenntnis von Märchen, Epen, Legenden und Volksliedern. Die Kunst in unterhaltsamen Spielen, Handwerk und Geschicklichkeit.
Meine Güte, das ist ja schon...
Die Liste ist ja noch länger, aber ich habe jetzt...
Ja, aber es ist schon diese Punkte...
Das ist ein Studium. Das ist nicht einfach so, ich bin Frau, deswegen weiß ich, wie es geht. Nein, man muss sich darin ausbilden. Jetzt kommen die Männer dran. Ebenso gibt es für den Mann 64 Künste, die ihn zu einem idealen Mann machen, wenn er sie entwickelt und kultiviert hat.
Mhm.
Kenntnis der vedischen Schriften. Das Streben nach Wissen, und zwar Demut, Toleranz, Einfachheit und auch Selbstbeherrschung. Die Kunst, die eigene Familie und die Gesellschaft in Ordnung zu bringen. Deswegen der Appell an die Männer. Es ist eure Aufgabe. Besitz von Ehre und Würde. Fähigkeit, sich selbst, die Familie, die Vorfahren und das Mutterland zu beschützen.
Nicht das Vaterland, sondern das Mutterland, okay.
Die Erde ist weiblich. Die Fähigkeit von Nahkampfmethoden, die Fähigkeit, Häuser zu entwerfen und zu bauen, die Fähigkeit, Vereinbarungen zu treffen und Geschäfte zu führen, die Kenntnis von Spielen, welche die geistigen Fähigkeiten einer Person fördern, gerade zum Beispiel im Umgang mit den eigenen Kindern, dass man mit denen Spiele spielt, die auch die Entwicklung bestimmter geistiger Fähigkeiten fördern, die Fähigkeit, mit der Frau einen Wirbelwind sexueller Energie zu erzeugen, der stark genug ist, um hochgeistige Nachkommen zu zeugen. Die Kenntnis von Märchen, Epen und Legenden. Die Kenntnis der Astrologie, also das heißt günstige und ungünstige Tage für bestimmte Vorhaben kennen, an denen man also bestimmte Dinge dann auch tut und so weiter. Und die Liste wäre noch wesentlich länger.
Ja.
Jetzt kannst du dir mal den Zustand unserer Gesellschaft anschauen, was wir lernen. Wir studieren jahrelang irgendwelchen Schwachsinn, der nichts mit dem Leben zu tun hat, sondern nur als kleines Rädchen im System zu dienen. Und wir wissen diese Dinge nicht. Manche haben vielleicht das Glück, dass sie in Familien groß geworden sind, wo noch so ein bisschen so handwerkliche Sachen, traditionelle Sachen bewahrt wurden. Ja, und die sind meistens auch anders im Kopf und von ihrem ganzen Wesen drauf. Aber viele haben das eben nicht mehr genossen. Die werden durch die Medien großgezogen, werden in irgendwelchen Einrichtungen großgezogen, Schule, Kindergarten und so weiter, aus bekannten Gründen. Ja? Ja. Das ist jetzt kein Vorwurf, ist nur eine Feststellung. Und dann kommt das raus, was wir heute haben. Und alle wundern sich nur, wie konnte sowas entstehen? Na, wenn wir uns so weit von den Idealbedingungen entfernt haben, und man muss ja sagen, unsere Vorfahren waren ja nicht doof, sondern die haben ja auch schon, sag ich mal, sehr viel ausprobiert, wo sie gewusst haben, mach es lieber so, das hat langfristig die bessere Entwicklungsmöglichkeiten für uns.
Ja.
Ich rede ja hier von einem Erfahrungswissen, das vielleicht, keine Ahnung, Jahrhunderttausende alt ist. Und dann kommen wir und sagen, nee, wir wissen alles besser, wir müssen erstmal rebellieren, wir müssen erstmal aus dem Paradies rausgeschmissen werden oder haben uns selber rausgeschmissen und glauben, wir können alles besser machen. Viel Spaß. Und das erleben wir jetzt gerade. Und das, was jetzt kommt, nennen wir es Fegefeuer, nennen wir es Endlösung, nennen wir es Reinigung, was auch immer, was jetzt passiert, ist ja nur der Ausgleich von unserer Abweichung von diesem, sag ich mal, eigentlich vorgegebenen Entwicklungsweg. Dass wir uns jetzt dermaßen in so einer Krisenzeit befinden, hat ja Gründe. Jetzt plötzlich merken die Leute, oh, es wird eng, es ist unangenehm. Ja? Aber analysiert doch mal die Ursachen von der Krise. Und da kommt ihr immer bei euch selbst an. Und das ist der Punkt. Es soll kein Vorwurf sein. Es soll jetzt nicht als Vorwurf gedacht sein. Es geht nur darum, ich möchte auch, dass die Welt anders ist, dass sie für unsere Kinder und Nachfahren schöner wird. Ja? Und dass wir nicht solche Situationen haben. Deswegen müssen wir die Situation genau analysieren und verstehen, wie es entstanden ist. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll, sich mal mit alten Schriften zu beschäftigen oder mit dem Wissensschatz unserer Ahnen, damit wir eine Idee bekommen, wie wir es vielleicht stattdessen machen können.
Magst du dann vielleicht in einem Beschreibungstext einfach mal Hinweis geben, vedische Schriften, welche...
Es gibt sehr viele vedische Schriften, ja. Also man kann jetzt, sag ich mal, die Klassiker sind so Bhagavad Gita, Mahabharata, das sind ja so die großen Epen, wo sehr viel eigentlich um solche Themen es geht, um Kriege, um Familiendramen und so weiter,
ja.
Um das Thema der Seele. Und dann gibt es natürlich auch Lehrer, die diese Schriften dann, sage ich mal, so ein bisschen für den Alltagsgebrauch, nicht offiziell interpretiert haben, aber, sage ich mal, so die Essenzen, die wir im Alltag besser nutzen können, zum Beispiel eben solche einfachen Verhaltensregeln zusammengetragen haben. Und wenn man dann sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann stellt man fest, so blöd ist das eigentlich gar nicht, was sie sich da überlegt haben. Oder was heißt überlegt haben? Das ist ja bewährtes, praktisches Wissen. Das ist ja nicht irgendwie eine Theorie, sondern das ist ja Erfahrungswissen. Das ist einfach nur zusammengetragen.
Ja.
Und dieses Erfahrungswissen aus meiner Sicht ist das, was uns heute den Arsch rettet. Deswegen sollten wir nicht so verächtlich auf das schauen, was früher war, sondern wir sollten eher gucken, was können wir jetzt daraus für wertvolle Nuggets für uns rausziehen, mit denen wir tatsächlich uns jetzt hier retten können.
Ja.
Ja, weil wir haben diese Krise. Und diese Krise ist gut, weil jetzt fangen wir an, plötzlich auch das, was wir bis dato hatten, mal in Frage zu stellen. Und wir merken, es ist nicht so rosarot, wie es uns verkauft wurde. Es ist nicht toll, wenn wir jetzt hier alle Freiheiten der Welt haben. Ja? Klar, wenn du nur die Enge von irgendwelchen Pflichten kennst, möchtest du frei sein. Aber jetzt merkst du die absolut uneingeschränkte Freiheit. Wohin führt das? Genau das Gegenteil. Also geht es jetzt darum, mal aus beiden Erfahrungen das Beste rauszunehmen und daraus einen neuen Weg zu gehen, eine Synthese, eine neue Stufe einzuschlagen. Und wir stehen an dieser Schwelle. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal. Gruppenethik, der Clan, die Familie, die Sippe und bestimmt. Individualethik, jeder kann machen, was er will. Universalethik, das neue Wir, das Individuum, genauso aber auch die Gruppe zählt. Beides. Ja. Und jetzt aber ein dynamisches Gleichgewicht. Und deswegen finde ich, kann uns dieses Wissen sehr wohl dabei helfen, diesen Ausgleich jetzt zu finden. Wir brauchen jetzt quasi den Ausgleich zur Gruppenethik, wohlgemerkt unter der Entwicklung des Individuums. Und das wäre die neue Stufe, dass wir sowohl individuell agieren und uns verwirklichen können, als auch in Bezug auf die Familie, die Gemeinschaft, die Zwischenmenschlichkeit, uns natürlich auch gewissen Pflichten auch zu unterwerfen haben. Weil das ist ja nicht einfach nur ein Drang, ich sag mal, dass wir damit gegängelt werden mit irgendwelchen Pflichten, sondern es hat schon seinen Sinn, weil es für die Entwicklung der Seele, die wir jetzt hier, die jetzt hier auf der materiellen Ebene in einem Körper inkarniert ist, sag ich mal, optimal ist. Oder sagen wir mal, so gute Rahmenbedingungen schafft, damit wir uns harmonisch entwickeln können. Wir können natürlich auch mal Mord und Totschlag erleben und Krisen und Kriege, das haben wir auch alles schon durch. Wir haben die Dramen alle schon integriert. Wir haben das alles schon mal irgendwann erlebt in der Vergangenheit. Nur die Frage ist, wollen wir das immer wiederholen oder wollen wir daraus tatsächlich mal eine Erkenntnis ziehen, eine Essenz rausziehen und sagen, ja, wir haben es verstanden, das führt dazu, wenn wir das so und so machen oder wenn wir das so und so nicht machen.
Und sozusagen ja. Die Schlaufe zum Anfang, ne, zum Albert Einstein, ne, sich bewusst zu werden,
darum dass geht es.
Diese Kraft oder diese Macht der Liebe unendlich ist und uns dabei unterstützen wird. Also diese
Naja, nicht nur das, Macht. Sondern dass wir hier sind, um die Liebe in all ihren Facetten und Schattierungen kennenzulernen.
Ja.
Und da ist das Familienumfeld und eine Gesellschaft, wie wir sie hier haben, die nicht sehr homogen gebaut ist, sondern sehr heterogen, sehr bunt und vielfältig, natürlich ein ideales Betätigungsfeld, was natürlich nicht einfach ist. Aber die Lernkurve ist sehr steil in der Hinsicht. Das heißt, die Erfahrungsdichte, die wir jetzt hier machen können, aufgrund der unterschiedlichen Bewusstseinsniveaus, die hier aufeinander prallen, also gerade jetzt sagen wir im deutschsprachigen Raum, Ost und West prallt ja hier aufeinander, ist für eine Seelenentwicklung ist es in fantastische Zeiten. Das Ego, das leidet. Ja.
Ja.
Aber wie du es immer so schön sagst, die Seelen, die tanzen im Paillettenkleid, ne? Weil es natürlich sehr intensiv ist. Und darum geht es ja. Wir müssen immer überlegen, für wen ist jetzt dieses ganze Spielfeld geschaffen worden? Für das Ego oder für die Seelen? Mhm. Ja. Und das ist der Punkt. Und deswegen ist ja dieser Schritt aus diesem Ego-Bewusstsein, diesem Mangelbewusstsein, mehr und mehr zu dem eigentlichen Selbst, zu dem Wesen zu kommen, so entscheidend. Und die Umstände des Lebens prügeln uns dahin. In der Not, in der Situation, wo das Ego nicht mehr weiter weiß, gibt es zwei Möglichkeiten. Also wenn du so eine Krisensituation hast, privat wie auch gesamtgesellschaftlich, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du drehst durch oder du lässt los. Mhm. Wenn du loslässt und dich ins Vertrauen des Lebens hingibst, du sagst, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weitergehe ich, also Kontrollverlust total. Du sagst, ist okay, dann kommst du dir selber näher. Wenn du versuchst, weiter festzuhalten, dann wirst du untergehen.
Ja.
Also wenn das Ego versucht, weiter krampfhaft die Situation zu kontrollieren und irgendwie geht's unter. Wenn du sagst, ich lass los, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es wird schon irgendwie.
Ich glaube, Eckhart Tolle war es, der so ein schönes Bild gegeben hat, wenn so ein Schicksalsschlag, ne, ein paar Mauersteine aus deinem Gefängnisbau rausgeknallt hat.
Ja.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du stopfst die Steine wieder rein, damit das Licht draußen bleibt.
Ja.
Oder du bist bereit, ne, auch die anderen Steine fallen zu lassen und dich dem Licht hinzugeben, sozusagen, und der Liebe.
Sehr schönes Bild, ja.
Ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir den Mut haben. Ja,
wenn wir zusammenhalten, haben wir den Mut.
Ja.
Wir sind ja nicht allein damit.
Eben, eben. Ja, gibt ja auch ein Kirchenlied, ich bete an die Macht der Liebe. Ich bin tief davon überzeugt, dass es die Kraft schlechthin ist, die Macht schlechthin. Und du hast immer wieder, ne, die Perspektive. Wenn ich aus der Perspektive der Liebe die Dinge anschaue, komme ich häufig zu anderen Schlüssen, als wenn ich sie unter dem Aspekt des Egos betrachte. Reik, vielen, vielen Dank für dein Plädoyer an die stärkste Macht im Universum. Und möge die Macht mit uns sein. Sie ist mit uns. Dank dir, Reik.
Gerne.
Und auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, möge die Macht mit uns sein. Sie ist mit uns, wenn wir uns nicht gegen sie sträuben oder uns ihrer unwürdig sehen. Das ist ungefähr das Gleiche. Also lassen wir sie fließen. Wunderbar. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.